Energy Sachsen Music Lounge.
Da bist du mal wieder gelandet in der Energy Sachsen Music Lounge. Nando für dich im Studio, heute mit Leon von Il Civetto. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Geht's dir gut soweit?
Mir geht's sehr gut. Wir waren gerade auf langer ICE-Tour durch Deutschland und haben den ganzen Tag im ICE gesessen und tatsächlich auch im ICE gespielt, im Speisewagen und auf Bahnhöfen. Dementsprechend bin ich nicht so ausgelaugt, wie wenn man auf Tour im Bus die ganze Zeit fährt und im ICE sitzen ist wesentlich entspannter.
Das ist ein interessanter Punkt. Warum ist das da entspannter als jetzt im Tourbus, weil man sich dann auch mal aus dem Weg gehen kann? Man kann sich in einen anderen Wagen setzen oder?
Im ICE fahren ist so, ich laufe da rum, wir machen zwischendurch ein Konzert im Speisewagen und man kann an einem Tisch sitzen und sich unterhalten und rausgucken. Und so ein Tourbus ist eng, schwitzig und... Ja, das ist ganz einfach das.
Die Konservendose dann vielleicht.
Ja, genau.
Leon, du bist sozusagen eigentlich der Frontmann, so der Sänger auf jeden Fall von der Band Il Civetto. Ihr seid eine Band aus Berlin und für Leute, die nicht so kennen, habe ich jetzt eine kleine Introduction quasi vorbereitet, die feuere ich jetzt einfach mal.
Il Civetto ist eine Popband aus Berlin. Sie benutzen ihre Instrumente wie Emotionen, die auf Dächern tanzen, und ihre Stimmen flüstern Geschichten von vergessenen Sternen und verlorenen Küssen. Wenn man ihren Liedern zuhört, spürt man den Puls der Stadt, die im Rhythmus ihrer Musik lebt. Die Jungs sind auch ziemlich fresh und bringen coole Sommerstimmung in jede Playlist. Schiesch.
Wurde mir so zugespielt, die Beschreibung.
Hammer.
Bist du damit zufrieden oder passt da irgendwas gar nicht? Was würdest du sagen?
Ich bin sehr zufrieden, vor allen Dingen mit der Stimme, die das gerade eingesprochen hat.
Ja.
Ja, ich meine, soll ich uns mal selber auch introducen?
Ja, hättest du es genauso gemacht oder vielleicht irgendwas anders gemacht?
Also ich würde natürlich anders da rangehen, aber,
okay, ja.
Aber ich habe immer das Gefühl so, ey, alle haben so einen unterschiedlichen Blickwinkel auf, wer wir als Band sind. Alle haben so auch eine unterschiedliche Perspektive darauf, einfach weil es uns schon wirklich lange gibt und weil wir so viele Phasen durchgemacht haben und so viel in dieser Zeit passiert ist. Ich kann ja mal so ein bisschen da rein einsteigen. Wir haben angefangen, in der Berliner U-Bahn Musik zu machen. Da sind wir so spontan mit Saxophon, mit Cajon, mit Akustikgitarre durch die Waggons gelaufen und haben so ganz kleine, spontane Sessions gemacht. Und die sind nachts in der Berliner, so zwischen, weiß ich nicht, wer das jetzt kennt, in der U1, sind die ziemlich ausgeartet. Wir haben da so Waggons zum Stehen gebracht. Wir mussten so die Securities mit Döner bestechen. Und irgendwer hat uns dann gefragt, ey, wollt ihr nicht auf meiner Party spielen? Seid ihr denn eine Band? Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind eine Band und das war definitiv gelogen, weil wir waren keine Band, aber dann wurden wir zu einer Band dadurch. Und relativ schnell sind wir dann in eine ganz, ganz andere Richtung, in eine ganz, ganz andere Phase gerutscht. Und zwar haben wir in diesen, ja, so super gehypten Techno-Clubs nachts gespielt. Also wirklich so Konzerte zwischen diesen krassen Techno-Sets, die eigentlich nur so eine Bassdrum auf jeden Schlag waren, kamen wir dann zwischendurch um 7 Uhr morgens, wo es gerade wieder hell geworden ist, haben wir da plötzlich gespielt und alle Leute überrascht und so einen, ja, irgendwie einfach so einen krassen Kontrast gebildet zu dem, was da passiert ist. Und das war so eine Phase und dann haben wir, da haben uns ganz, ganz viele Leute kennengelernt in dieser Phase und sind dann so teilweise aufgewacht 10 Jahre später, haben uns entdeckt und waren so, hey, warte mal, die habe ich doch vor 10 Jahren in einem Berliner Techno-Club gesehen. Und zwischendurch haben wir noch eine ganz, ganz andere Reise durchgemacht. Da haben wir auf verschiedenen Sprachen geschrieben. Wir haben auf Französisch, auf Portugiesisch und mit Fantasiesprachen teilweise und haben so einen, ja, wie so einen Global-Pop-Sound gehabt. Und ja, sind auch teilweise so international getourt. Also das klingt jetzt so, oh, international getourt, aber das waren halt so kleine Clubs. Dann haben wir auf einer Hochzeit in Istanbul gespielt, dann haben wir auf so einem Mini-Festival in Ungarn oder auf ja so einem Techno-Festival in Kopenhagen gespielt. Ja. Und das war so diese Zeit, aus der uns auch ganz, ganz viele Leute kennengelernt haben und die schauen sich jetzt unser neues Album an, Liebe auf Eis, und denken sich so, wow, wie sind die da hingekommen? und wie wir da hingekommen sind, das war so eine Entscheidung, die wir getroffen haben in dieser Corona-Zeit, wo erstmal so voll viel nicht ging und wir irgendwie im Studio irgendwann uns nach ganz lange Lockdown wieder getroffen haben und so, oh wow, was ist da gerade über uns gerollt? Und uns gefragt haben, so, ey, wie wollen wir jetzt eigentlich weitermachen? Wir können gerade nicht so richtig live spielen. Und dann haben wir uns entschlossen, ein neues Album zu schreiben und es so ein bisschen ernster zu nehmen und so zu sagen, ey, wir werden jetzt so richtig so Musiker und machen das zu unserem Beruf. Und wir hatten bei unserem Album, was wir davor gemacht haben, auf Französisch und Portugiesisch, die Erfahrung gemacht, ey, wir sitzen so wie ich jetzt hier in Interviews, aber wir müssen unsere Texte erklären. Wir müssen erklären, was wir irgendwie zu sagen haben, was wir ausdrücken wollen, weil die Texte auf Französisch und Portugiesisch sind. Und haben gesagt, ey, wir schreiben jetzt auf unserer Muttersprache. Wir schreiben jetzt auf Deutsch. Und wir haben es aber geschafft, jetzt trotzdem diesen, sag ich mal, multilingualen, diesen Vibe vom Unterwegssein, das trotzdem mit in dieses Deutschsprachige zu bringen. Und ich habe das Gefühl, das ist was, was ganz viele Leute mit uns verbinden, dieses so deutschsprachige Musik, die so ganz undeutsch klingt.
Ich will noch mal kurz zum Anfang zurückkommen. Du hast ja gesagt, ihr habt in der U-Bahn angefangen. Das waren aber im Prinzip, da wart ihr drei Freunde, glaube ich, einfach. Oder wart ihr noch mehr? Wie viel wart ihr da?
Wir waren damals so ein bisschen so eine gemischte Gruppe auch einfach. Wir haben nicht immer mit den gleichen Leuten zusammengespielt. Es war so ein, ey, seid ihr eine Band? Ja, okay, dann sind wir jetzt eine Band. Wir waren einfach irgendwer.
Ja, aber warum habt ihr überhaupt angefangen, in der U-Bahn zu spielen? Einfach, weil ihr ein bisschen Kleingeld euch dazu verdienen wolltet? Oder wie kam das überhaupt?
Es gibt davor auch nochmal eine Vorgeschichte. Und zwar, als ich mit der Schule fertig war, habe ich angefangen, Politikwissenschaft zu studieren. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ey, ich habe hier super viel frei. Ich habe BAföG bekommen, konnte einfach mir diese super, super langen Semesterferien nehmen und bin so ein bisschen durch die Welt gereist und habe überall in U-Bahn auf der Welt Gitarre gespielt. Und in Barcelona, in New York, in Paris, wo auch immer. Und habe gemerkt, wie geil das ist, einfach davon leben zu können, einfach so ein paar Songs am Tag in der U-Bahn zu spielen. Wenn man mal so eine Stunde spielt, habe ich da irgendwie davon leben können.
Krass.
In Anführungsstrichen, weil ich habe auch BAföG-Unterstützung bekommen. Und dann in Berlin habe ich das dann auch ein paar Mal gemacht und dann kamen die anderen dazu und waren so, ey, irgendwie geil, da jetzt so durch die U-Bahn zu laufen. Und wenn man da noch ein bisschen mehr noch mit Saxophon und noch so ein bisschen mehr auffährt, da kann man bestimmt sich auch irgendwie so sein Kleingeld verdienen, um abends am Späti einen trinken zu gehen.
Ja. Und dann kam irgendjemand und hat gesagt, hey, richtig gute Musik macht ihr hier, spielt doch mal auf einer Party. Und dann wart ihr so in der Zwickmühle, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie committen und ja klar sind wir eine Band. Also das stelle ich mir aber dann doch ganz schön chaotisch vor, weil man sich ja dann erstmal, vorher ist man so eine lose Truppe und jetzt muss man sich überlegen, okay, wir brauchen irgendwie einen Namen, wir brauchen, oder Songs habt ihr ja vielleicht schon gehabt, aber ne, man braucht ja dann so ein gewisses Auftreten. Das war bestimmt ganz schön chaotisch, dass sich dann erstmal irgendwie auszudenken, oder ging das relativ easy?
Wir sind, glaube ich, immer noch so eine Chaotentruppe. Okay. Kann man jetzt nicht so sagen, dass wir so in diesen 10 Jahren irgendwie so viel gelernt haben. Natürlich haben wir uns unglaublich verändert, wir haben unglaublich viel gelernt, wir sind unglaublich gewachsen in dieser Zeit, aber es ist trotzdem immer noch ich kann dazu ja einfach nochmal erzählen, unser Album jetzt gerade heißt Liebe auf Eis und wir haben diese geniale Idee gehabt, wenn man Liebe auf Eis auf Englisch schreibt, dann steht da Liebe auf ICE und dann haben wir uns entschieden, so okay, wir fahren einfach mal mit dem ICE durch Deutschland, wie wir früher in der U-Bahn durch Berlin gefahren sind und spielen einfach in diesen Waggons, so wie wir früher das gemacht haben. Und deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt über so eine ganz, ganz lange, lang vergangene Zeit rede, wenn ich von diesen so Guerilla-Gigs und so erzähle, weil irgendwie in Speisewagen gestanden oder an Bahnhöfen und haben da spontan irgendwelche Songs gespielt, die wir so und so zugerufen haben, jetzt kommt das Ende oder so, jetzt kommt der Chorus und so, und irgendwie dann mit Leuten interagiert haben und so und auch teilweise so unseren Gitarrenkoffer dahingestellt haben und Leute haben uns so kleine Scheine reingetan.
Nice.
Ja, das war irgendwie so ein schönes Zurückerinnern.
Aber bringt ja vielleicht auch so eine gewisse Leichtigkeit mit rein, dadurch, dass ihr dann immer da so relativ unverfangen an die Sache rangeht, was man, glaube ich, auch auf jeden Fall auch in eurer Musik hört. Jetzt sind wir schon ein bisschen an den Anfang so ein bisschen reingegangen. Ich würde trotzdem ganz schnell nochmal ein kleines Speed-Date mit dir machen, so ein kleines Kennenlernspiel, so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit dafür?
Ich bin bereit dafür.
Dann gehen wir direkt rein.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed Dating.
Lieber Wassereis oder lieber Milcheis?
Wassereis.
Wassereis. Welche Sorte ist da deine Lieblingssorte?
Zitrone.
Zitrone. Das klassische Sommereis eigentlich. Solider Call.
Danke. Danke, Papa.
Aber ich habe leider keins zu sagen. Der Automat spuckt nur Kaffee aus. Lieber Party im Club oder Cornern vom Späti?
Cornern vom Späti natürlich.
Ja, warum?
Ja, der Späti ist so ein weltoffener Ort. Man lernt da Leute von überall kennen und Party im Club auch gerne, aber ja, man muss am nächsten Morgen auch wieder aufstehen.
Ja, dann kann man das am Späti ein bisschen gediegener ausgehen lassen. Gibt es irgendwie, hast du so eine kleine Top 3, die du verraten kannst, an Sachen, die man im Späti erwerben kann, die so immer, wo du immer sagst, dass die drei Sachen gehen immer?
Ja, sowas wie Yum-Yum-Nudeln.
Okay.
Ja, so ein Wassereis.
Oder das Zitroneis
ja. An der Stelle. Ja, sonst, ich habe noch einen richtig krassen Geheimtipp, was man beim Späti bekommt, und zwar Bier.
Wow, wirklich?
Ja, also vielleicht sollte ich es auch nicht zu laut sagen und nicht verraten, sonst rennen alle Leute, die spätig sein und so, ey, da gibt es Bier, wow.
Das wäre crazy. Ich glaube, das kriegt man aber nur unter der Theke, wenn man da so ganz, ja, muss man so ganz shady nachfragen. Aber auf jeden Fall, nicer Tipp. Unterwegs sein im Auto oder unterwegs sein im Zug?
Die Frage habe ich schon beantwortet.
Das stimmt.
Beides.
Beides, okay.
Ja.
Auf
dem Schiff auch gerne und auf dem E-Roller. Fahrrad sowieso.
Okay, jedes Verkehrsmittel. Ja. Hauptsache man kommt von A nach B.
Genau.
Lieber Sonnenuntergang mit Aperol oder lieber Mitternacht mit Musik?
Ach, das sind immer so, natürlich beides. So.
Beides zusammen.
Es ist so, ja. Pff, ja.
Kein Bock.
Beides schön.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Auftreten in der U-Bahn oder lieber in der Mercedes-Benz-Arena?
Auch beides.
Okay.
Beides sehr gerne.
Lieber reisen mit Rucksack oder lieber Jetset mit Koffer?
Jetset mit Rucksack.
Weil du dann auch gerne, also so wie ich das höre, ist dir Reisen tatsächlich, wie du reist, so ein bisschen egal, aber so ein bisschen die Habseligkeiten dann trotzdem am Start haben. Das lese ich jetzt aus deiner Antwort mal so in die Glaskugel geguckt.
Nee, genau andersrum.
Okay.
Mir ist nicht egal, wie ich reise, aber ich muss nichts dabei haben.
Okay. Könntest du auch ohne irgendwas jetzt einfach, der Rucksack, die Jacke, das bleibt hier und du gehst jetzt einfach los, das wäre kein Problem für dich.
Willst du irgendwas aus meinem Rucksack haben? Oder?
Nein, das interessiert mich nur. Wie?
Ja, also tatsächlich ist in meinem Rucksack fast nichts drin. Da sind so ein paar schon getragene Unterhosen und dann habe ich Kopfhörer, eine Wasserflasche, mehr habe ich nicht dabei.
Sind schon die Essentials eigentlich, vor allem Kopfhörer, glaube ich, ist so ein bisschen das, was man, also ich könnte, also man, Kopfhörer sind immer so ein Ding, wenn man Zug fährt oder so, man hat die vergessen, ist immer scheiße.
Ja, wobei ich mir angewöhnt habe, eigentlich immer zu versuchen, mit den Leuten zu reden, die mir gegenüber sitzen.
Okay, krass. Hast du da einen kleinen Tipp, einen Trick, wie man mit Leuten immer so ins Gespräch kommt? Ist ja immer sehr schwer. Also für mich ist es immer sehr schwer.
Ah, wirklich?
Oder passiert dir das ganz oft einfach so, dass man so...
Da, ich habe da keine Strategie oder so, sondern das passiert einfach.
Krass.
Jemand anlächeln hilft.
Das ist mein Lieblingsurlaubsziel.
Athen.
Okay, warum?
Verschiedene private Gründe.
Okay. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht so der Vibe, die Leute. Ich war noch nie da, aber in meinem Kopf ist Athen immer sehr laut.
Nee, es ist leiser als Berlin.
Okay. Das, ja gut, das ist schon mal ein Grund, um da mal hinzufahren. Auf jeden Fall. Das mache ich an einem freien Tag.
Ich setze mich auf meinen Balkon und schreibe.
Ist es tatsächlich der Ort, wo du auch die meisten Songs oder wo die meisten eurer Songs entstehen? Oder dann. Oder schreibst du da und nimmst es dann mit ins Studio und dann schreiben alle, geben alle nochmal was dazu? Oder ist das so primär der Balkon, wo das entsteht?
Wieso? Weil der Balkon in Songs vorkommt, meinst du?
Vielleicht.
Ja, also ich habe einen sehr schönen Balkon, damit kann ich mir schon mal angeben. Ich wohne im 6. Stock am Kotti in Berlin. Kennt man jetzt vielleicht nicht, aber das sind so große Plattenbauten. Und ich habe einen richtig, richtig schönen Blick Richtung Süden und da ist ein Balkon und da kann man schon im März, wenn die Sonne scheint, in Unterhose drauf liegen und ja, sich sonnen. Aber Songs schreiben entstehen so ein bisschen überall. Ich habe nicht das Gefühl, dass man das planen kann.
Okay.
Also bei mir ist es zumindest nicht so.
Aber der Balkon ist schon der Place to be, wenn ich das jetzt so höre. Dein Lieblingsort in der Wohnung.
So ein kleiner Sweet Spot.
Meine größte Angst.
Krieg.
Hätte ich auch Schiss vor.
Ja.
Hätte ich auch keinen Bock drauf. Also so gar nicht. Dann war es das jetzt auch schon. Das war unsere Schnellfrage.
Das war Leon von Il Civetto.
Ich habe immer ein bisschen Probleme. Ich habe immer Angst, den Namen falsch auszusprechen. Il Civetto ist richtig, oder?
Ja, ist richtig. Super. Okay,
sehr gut. Habt ihr vielleicht jetzt schon öfter mal beantwortet, aber es ist ja wirklich ein, ich sag mal, ungewöhnlicher Name, aber der so ein bisschen den sommerlichen Vibe bei mir jetzt zumindest auslöst. Wie seid ihr drauf gekommen? Gab es da... nachdem ihr in der U-Bahn angesprochen war, wurdet eine ordentliche Brainstorm-Session oder wie seid ihr drauf gekommen?
Also wir fanden, als wir den Namen gewählt haben, eigentlich alles, was mit Deutschland zusammenhing, sehr unsexy. Mhm. Und dann so einen deutschen Namen irgendwie zu wählen, war uns so super fremd. Und wir haben auf Französisch, Portugiesisch und auf Fantasiesprachen geschrieben. Mit so kleinen Einwürfen von Griechisch und Türkisch und so, das war so unsere Welt. Und dann fanden wir so, okay, die einzige Sprache irgendwie, die gerade irgendwie so noch im Raum steht, aber die wir nicht benutzen, ist Italienisch. Lass uns mal einen italienischen Namen wählen. Und dann hat uns besonders gefallen an La Civetta ist die Eule.
Okay.
Und uns hat gefallen, dass die Eule sich so weit den Kopf drehen kann. Ich glaube 270 Grad und Menschen können ja so fast nur 90 Grad den Kopf drehen. Und dabei war so diese Metapher von, ey, wir schauen nicht nur über den Tellerrand, sondern noch weiter. Und außerdem bedeutet Civettare flirten. Und das hat uns auch irgendwie so gefallen, so mit unserem Jungscharme damals mit 20. Und ja, den Namen haben wir immer noch. Und ich habe das Gefühl, es ist auch mittlerweile was wir so, ja, wir sind irgendwie immer noch so stolz darauf, so einen Namen zu haben.
Aber der ist auch cool. Der geht gut von den Lippen, sag ich mal. Und auch in Kombination mit eurem neuen Albumcover von Liebe auf Eis, finde ich auch sehr gelungen. Es hat wirklich was sehr Frisches irgendwie. Man hatte Lust auf jeden Fall, wenn ich jetzt in einem Plattenladen stehen würde und ich würde so Platten durchdingen und ich würde dieses Cover sehen, ich würde mir denken, da höre ich auf jeden Fall mal rein.
Ja, das, cool. Danke dir.
Das finde ich
vielleicht für alle Leute, die dieses Cover nicht kennen, wir haben dieses Cover so angelehnt. Da drauf ist so ein zweigeteiltes Eis, was man so sich mit seiner besten Freundin teilen kann. Und für mich hat es so einen, ja, das Cover ist so blau und hat so einen, ist so ein bisschen ausgeblichen und es erinnert alles an diese Eiswerbung aus unserer Kindheit. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist. Ich bin 91 geboren.
Ich bin 92.
Genau, so in meiner Kindheit sah so die Eiswerbung aus und ja, damit verbindet man doch sowas so total naiv, schönes, so einen kleinen Tupfer Utopie in dieser, wie ich gerade schon beschrieben habe, sehr dystopischen Welt, in der wir leben.
Ja, so ein bisschen, vielleicht nennt man es Hoffnung oder so, so ein bisschen so, dass man sich vielleicht trotzdem noch, trotz allem so ein bisschen auch noch auf das Schöne, man hat was, worauf man sich freuen kann. Und wenn es halt das Zitroneneis ist, fast dann noch beim Späti um die Ecke auf einen wartet, kann man vielleicht so sagen. Alles, was ich habe, zusammen mit Delay von Seed, wie seid ihr denn mit ihm zusammengekommen eigentlich?
Also ich muss als Vorgeschichte erzählen, so wahrscheinlich ist es nicht in ganz Deutschland so, aber für mich, der in Berlin aufgewachsen ist, war Seed ein bisschen so ein, das war so der Soundtrack von meiner Jugend. Ich habe das so verbunden mit diesem, ja, Berlin-Vibe, dieses Multikulti-Gefühl in den 2000er Jahren, Karneval der Kulturen, Fête de la Musique. Da war so einfach, in Berlin gab es so einen bestimmten Vibe, der so meine Kindheit und Jugend war. Und das war Seed. Und dann habe ich auf einem Konzert relativ random Frank Delay kennengelernt. Und wir haben uns super gut verstanden. Und für mich war es natürlich so ein, so ein Gefühl von so, wow. Und ja, wir haben uns super gut verstanden und wir haben uns getroffen, um eine Session zu machen. Und dabei ist dieser Song rausgekommen, auf den ich sehr stolz bin. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein sehr, sehr besonderer, sehr, sehr schöner Song geworden, alles, was ich habe.
Wie viel Berlin steckt denn so in eurer Musik drin?
Wie viel Berlin steckt da drin? Da steckt natürlich viel Berlin drin. Ich wohne in Berlin so. Wir leben auch auf ein Stück weit so einem Berlin. So manchmal ist es nach Stuttgart zu kommen oder in eine Kleinstadt zu kommen wirklich so ein Kulturschock, weil wir leben in einer Bubble in Berlin, die ja, wo es gar nicht so, die Hälfte von meinem Leben rede ich auf Englisch und ich habe ja gar nicht unbedingt so viele deutsche Freunde. Und dann irgendwo hinzukommen und so zu merken, oh wow, das ist gar nicht so durchmischt hier und so, das ist irgendwie besonders. Es gibt auch interessante Sachen daran, so ey, ich war heute Morgen noch in München und ja, da gibt es einfach so eine ja, besondere, andere Kultur, die ich gar nicht so sehr mit mir selber assoziiere, weil es auch nur weil es auch Deutschland ist. Und deshalb habe ich das Gefühl irgendwie, ja, so dieses, ohne dass man es selber merkt, spielt Berlin doch irgendwie eine größere Rolle, als man jetzt selber denkt.
Was ja auch völlig normal. Ihr seid alle aufgewachsen auch in Berlin, oder?
Ursprünglich waren wir alle mal aus Berlin, aber mittlerweile gibt es zwei neue seit 5 Jahren dabei.
Ja.
Genau. Robert, unser Gitarrist, der kam früher so ein bisschen aus dem Punk Ja. Und Dani, unser Basser, der kam so ein bisschen aus dem Jazz.
Okay.
Und dann, ich habe früher Oper gesungen.
Ja.
Und unser Saxophonist ist ausgebildeter Klarinettist. Und wir kommen alle jetzt so ein bisschen irgendwie aus ganz unterschiedlichen Richtungen und ja, daraus kommt so ein bisschen dieser Potpourri, den es in unserer Band gibt.
Diese bunte Mische, die einfach immer für einen guten Vibe sorgt, finde ich. Was habt ihr denn jetzt, um nochmal auf eure U-Bahn-Zeit so ein bisschen zurückzukommen, weil ich finde das irgendwie spannend, was habt ihr denn so aus dieser U-Bahn-Zeit, ich nenne es jetzt mal so mitgenommen, was euch vielleicht auch jetzt noch bei Konzerten irgendwie hilft? Das ist die Interaktion mit den Leuten oder wenn ihr merkt, oh, hier läuft's gerade nicht so, wir müssen ein bisschen mehr Energie rausgeben, damit ein bisschen mehr zurückkommt. Gibt's da irgendwas, was ihr euch aus dieser Zeit so behalten habt?
Ey, super, super viel. Also wir haben so ein bisschen im Regen in Saarbrücken auf dem Marktplatz gespielt und es waren voll wenig Leute da. Und wir haben aber gemerkt so, ey, wenn wir zusammen spielen, wir schaffen es irgendwie immer, dass dann später ist um uns rum eine riesige Traube und alle sind irgendwie begeistert. Und manchmal, für mich ist es irgendwie so, ja klar, das ist halt unser Beruf auch irgendwie so, haben wir das gelernt. Es fühlt sich so an wie so, ey, ein Handwerker, natürlich habe ich gelernt, wie man einen Stuhl baut oder so. Das ist irgendwie, ja. Und das kommt von, wenn man das jetzt versucht so zu rekonstruieren, ey, woher haben wir diesen Vibe, irgendwie auf der Straße einfach spielen zu können. Einerseits einfach haben wir diese U-Bahn-Zeit durchgemacht oder geht es dann um wirklich so dieses Auschecken, ey, wie ticken die Leute gerade hier, wie kann man Leute so ein bisschen an der Hand nehmen, dass man sich nicht einfach hinstellt, seinen Song spielt und es war's so, sondern man schaut Leute an, man muss laut singen, das sind so ganz einfache Sachen dabei. Und dieser Vibe, den man herstellt, wenn man Leute so ein bisschen an der Hand nimmt, so von da, wo sie gerade herkommen und so ein bisschen näher an den Rand stellt und da so ein Zusammenhaltsgefühl zu erstellen, das ist auch was uns live irgendwie auszeichnet.
Würdest du das Newcomern empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe übelst Bock, Musik zu machen und hab noch nicht so, weiß nicht, wie ich auftreten soll, würdest du dann den Leuten sagen, hey, geht einfach mal in die U-Bahn und spielt da? Ist das so ein, weil du ja gerade gesagt hast, man hat da schon irgendwie viel gelernt, wäre das so ein Ding, was du Leuten empfehlen kannst, die Bock haben, Musik zu machen?
Ey, seit diesem Album werde ich die ganze Zeit gefragt, so, was kann ich jungen Musikerinnen empfehlen, die sich ausprobieren wollen? Und ich hab darauf immer nicht so richtig eine Antwort, weil ich das Gefühl habe, so, ey, unsere Karriere ist so besonders und so speziell, dieses in der U-Bahn, diese Techno-Clubs, dieses Rumreisen, dieses so Nicht-Deutsche im Ausland spielen, dann irgendwie anfangen auf Deutsch zu schreiben, in diese Pop-Welt reinzukommen. Das ist alles so ein krummer, komischer Weg, auch unsere Biografien vorher, dieses Operngesang, Jazz, Punk, dieser Potpourri, ja, und dieser Melting Pot in Berlin. Ich habe das Gefühl, alle müssen irgendwie ihren eigenen Weg dabei gehen. Ich kann definitiv empfehlen, eine Sache, die ich so, ja, langsam lernen musste, war so, egal was einem diese ganzen Leute aus der Plattenindustrie und so erzählen von, oh, man muss TikTok machen und man muss auf Promo und hier und da und diese ganzen, und die Songs dürfen nicht so lang sein und alle diese Ratschläge, die man bekommt, sind ja irgendwie verblassen vor dem Fakt, dass man Songs, die gut sind, die kommen an. Und es ist total egal, ob du da ein großes Label am Start hast oder ob du einfach selber den Song bei Insta postest. Gute Songs, die wirklich was zu sagen haben, wo du wirklich das Gefühl hast, ey, hier sagt die Künstlerin was Besonderes. Das sind Songs, die zum Erfolg führen. Und diese Ehrlichkeit und dieses Substanzielle von Musik, das ist das, was einen wohin bringt. Und alles andere kannst du eigentlich vergessen. Auch irgendwie Songs zu machen, die jetzt so irgendwie, wo du glaubst, oh, die laufen bestimmt gut im Radio, das ist alles Schwachsinn.
Einfach das machen, worauf man Bock hat, was einem so gerade in den Sinn kommt, quasi, lese ich jetzt da so ein bisschen raus.
Ja, und also vielleicht muss ich das näher erklären, was ich so meine mit was Substanzielles sagen. sich mit Gesellschaft auseinandersetzen, sich wirklich mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzen, wirklich so, wirklich über deine eigene Liebe zu schreiben, wirklich über deine eigene Trennung zu schreiben, darüber zu schreiben, was du für Schmerz empfindest, darüber zu schreiben, was du für Schmerz in Bezug auf diese Welt empfindest, in Bezug auf die Gesellschaft. Das sind wirklich so Themen, um die es geht, die eine Gesellschaft verändern, die heraustreten wollen aus so einem Larifari, oh, was machen wir ja hier, Spaßding. So, das ist was, was, das ist was Kunst ist und das ist was, was, was bewegt und das kommt auch bei Leuten an.
Seid ihr euch dann, wenn ihr dann im Studio seid und irgendwie Songs schreibt, Songs aufnehmt, seid ihr euch dann auch immer einig bei den Themen, die ihr in eurer Musik behandeln wollt oder wird da auch viel diskutiert? Weil ich stelle mir das so vor, also in meinem Kopf ist es so, wenn ich euch jetzt im Studio besuchen würde, da ist richtig viel los, weil ihr eben alle aus unterschiedlichen Bereichen kommt und alle auch unterschiedlich viel auf dem Kerbholz habt. Ich glaube, da ist relativ viel Reibung dann auch.
Es gibt sehr viel Reibung und das ist das, was im Endeffekt gute Musik ausmacht. Und diese Reibung ist natürlich immer cool, wenn die nicht über Diskutieren ausgetragen wird, weil du kannst nicht so richtig über Musik reden. Du kannst nicht sagen, ah, ich fühle das mehr so, ich fühle das mehr so, sondern im Endeffekt musst du ins Machen kommen, du musst spielen, du musst dich in diesem Studio auch irgendwie ausleben. Wir haben uns ins Hansa-Studio eingemietet, das ist so ein ja, sehr prestigeträchtiges Studio in Berlin von David Bowie früher und so. Das ist so ein ja, so ein bisschen altehrwürdiger Raum und bei unserem letzten Album Späti del Sol sind wir da reingegangen und hatten so das Gefühl, oh, das ist so ja, irgendwie intimidating, diese Hallen hier und ja, haben da aufgenommen, aber dieses Mal sind wir reingegangen und waren so, ey, wir own jetzt diesen Place hier und ja, haben uns die Schuhe ausgezogen, sind auf Socken rumgelaufen, haben überall Mikrofone aufgestellt und so einen Raum zu kreieren, in dem man frei sein kann, in dem man zulassen kann, dass alle unterschiedlichen Leute, die mitarbeiten, unterschiedliche Qualitäten haben und da quasi nicht in den Gegeneinander zu kommen, sondern in den Miteinander. Das ist das, was Musik wirklich ausmacht.
Es klingt aber auch manchmal ein bisschen anstrengend, oder? Wenn man da irgendwie alle irgendwie auf einen Nenner bekommen muss oder flutscht das dann doch manchmal dann am Ende irgendwie doch irgendwie bei euch?
Also ich will natürlich nicht sagen, dass alles immer flutscht und es im Gegenteil, es ist überhaupt nicht so, sondern man hat unglaublich viele Selbstzweifel, man denkt unglaublich viel über sich selber nach. So ein Album zu schreiben bedeutet wirklich, sich selber mitzuverändern. Du kannst nicht einfach irgendwas machen, sondern du bist da so involviert, so ein Album rauszubringen, ist auch wirklich, ja, so ein Kind in die Welt zu setzen, was dann auszieht und ja, selber die Welt erkundet. Aber ja, es ist einfach so, dass man sich gegenseitig wertschätzt und es geht nicht darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden, sondern es geht darum, wirklich von allen die Qualitäten so wie so eine Blume aufgehen zu lassen.
Sehr schönes Bild. Ich würde ganz gerne noch mal kurz zurückkommen auf, also ihr habt in der U-Bahn angefangen, dann ging es los, ihr wurdet angesprochen, ob ihr mal auf einer Party spielen wollt und dann habt ihr in Techno-Clubs gespielt. In meinem Kopf geht es irgendwie nicht zusammen. Ich war ab und zu schon mal in einem Techno-Club und also wie funktioniert das, dass ihr dann, die Leute sind da irgendwie am Raven und also wann hat man denn da Stage-Time als Band und wie reagieren dann die Leute, wenn auf einmal eine Band spielt und nicht jemand irgendwie Platten auflegt und irgendwie ein schneller Beat da läuft? Also ich stelle es mir auch sehr schwer vor, irgendwie, wenn man jetzt, hey, ich habe hier, wir sind hier Sisyphos, wollt ihr nicht mal hier als Band spielen? Da würde ich jetzt erstmal so dastehen und so, hä, was ist so ein Techno-Club und wir machen hier so Musik mit Gitarre?
Also ich meine, ich bin so ein bisschen zu Hause auch in diesen Techno-Clubs gewesen. Ich bin in Berlin aufgewachsen, mit 14 bin ich zum ersten Mal in einen Club geklettert oder habe Stempel gefälscht oder so. Das war so unsere Welt. Wir fanden das, wir hatten so das Gefühl so, ey, hier ist das Zentrum der Welt und alle wollen in diese Techno-Clubs, alle kommen von überall auf der Welt her, um genau hier, wo wir wohnen, zu feiern. Deshalb waren wir ganz, ganz viel vorher da in diesen Techno-Clubs und dann war das für uns auch irgendwie natürlich, da zu spielen. Und natürlich war es ein mega Schock für Leute. Ich meine, Menschen um 7 Uhr morgens waren auf alle möglichen Substanzen und dann treten da 5 Typen irgendwie mit komischen Instrumenten jetzt aus dieser so echten Instrumenten, Akustikgitarre, Klarinette, Saxophon, irgendwie auf eine Bühne, dieser Pulsschlag vom Techno-Beat geht aus und ja, wir spielen da irgendwie unsere Songs. Die Leute sind ausgerastet. Also es war wirklich so ein, Leute sind ausgerastet, sind auf die Bühne gekommen, haben geguckt, ob das wirklich echte Instrumente sind, angefasst und so. Das war so der Modus. Und natürlich waren wir da auch voll drin. Wir waren voll in diesem Vibe und hatten so das Gefühl, oh krass. Ja, hier passiert gerade was ganz, ganz Besonderes.
Ja, würdet ihr das auch jederzeit wieder machen? Oder habt ihr ab und zu immer noch mal Gigs, dass ihr sagt, ey, wir würden jetzt morgen mal vorbeikommen und gerne noch mal irgendwie zwischen 8 und 9 noch mal eine kleine Show spielen?
Wir spielen manchmal heimlich in Techno-Clubs noch.
Ja?
Ja. Also unangekündigt und genau.
Ist aber, also ich, wenn ich jetzt als Besucher oder Besucherin da wäre, dann würde ich mir schon, also ich finde es schon einen schönen Moment der Abwechslung irgendwie. Erstmal die Überraschung. Es kann so einen Abend auf jeden Fall versüßen, glaube ich.
Es ist mega die Überraschung.
Daran, ja. Ja, also man geht dann irgendwie irgendwann nach Hause und sagt sich so, Alter, hat er eigentlich wirklich eine Band gespielt? Oder war wirklich, oder?
Genau.
Ganz geil. Ja, ja, coole, coole Idee. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Späti mit dir zu sprechen bekommen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber geredet. Euer letztes Album hieß ja Späti del Sol. Da steckt das Wort Späti ja schon drin. Welche Rolle spielt der Späti so bei euch generell im Bandleben?
Wir haben tatsächlich drei wichtige Geschichten zum Späti. Okay. Nämlich einmal, damals, als wir in der U-Bahn gespielt haben, haben wir uns danach immer zum Späti gesetzt und haben da unser Kleingeld gezählt, was sehr lange gedauert hat, weil das waren halt, wir haben da 2 Stunden gespielt und dann kam da, weiß ich nicht, 200, 300 Euro in roten Münzen und so Kleingeld zusammen. Dann haben wir das so auf dem Tisch alles sortiert, Leute sind so vorbeigekommen, waren so, oh mein Gott, was machen die da? Und das war so der Vibe von damals, bis wir irgendwann in der Corona-Zeit, also nicht da ganz am Anfang 2020, sondern ein bisschen später war irgendwann der Späti so ein Ort, wo man sich halt safe treffen konnte, wo man nicht so war, oh, wir stehen jetzt dann zu Hause drin und wenn jemand Corona bekommt, dann muss man erstmal irgendwie in Quarantäne und so, sondern das war halt so ein Ort, während alle Bars zu waren, wo man halt draußen, ja, irgendwie entspannt und safe sich treffen konnte. Und genau, und dann haben wir unser Album Späti del Sol geschrieben, was der Vorgänger ist von unserem jetzigen Album Liebe auf Eis, und sind durch Deutschland getourt und haben in unterschiedlichen Spätis gespielt. Und es war dann, wir haben sogar dann, das Album hieß Späti del Sol, und dann haben wir in Köln in einem Kiosk del Sol gespielt, oder beziehungsweise so in Essen wäre das dann so eine Trinkhalle del Sol, Bütchen del Sol. In München haben wir überlegt, ob wir einen Biergarten del Sol machen.
Ja, gute Idee. Späti ist ja in München immer so ein bisschen schwierig. Da hat ja, glaube ich, alles sehr zeitig dicht, so wie ich das immer mitbekommen habe.
Ja.
Da gibt es die Kultur ja gar nicht so richtig. Aber es ist dann eher der Biergarten. Aber habt ihr nicht gemacht dann im Biergarten? Oder?
Ich glaube, doch haben wir gemacht, aber wir haben es, glaube ich, nicht Biergarten del Sol genannt.
Wäre aber auch witzig gewesen. Ja. Wie ist das dann aktuell? Habt ihr noch Zeit, im Späti irgendwie abzuhängen? Nehmt ihr euch die Zeit, weil irgendwie das zu euch gehört? Oder ist es aktuell schwierig, weil ihr viel unterwegs seid und da einfach sehr viel los ist gerade bei euch?
Also man muss natürlich sagen, bei uns als Band ist gerade super viel los. Aber am Späti chillen ist nichts, was man jetzt so erzwingen muss, sondern sowas, was man am Abend einfach so macht, ohne irgendwie, dass da was dazugehört, sondern das ist doch so die Zeit, wo alle runterkommen, wo man Menschen kennenlernt, wo Feierabend.
Wie ist das dann im Studio? Das ist ja dann locker auch irgendwie witzig, weil man dann mit Freunden einfach abhängt. oder habt ihr dann schon einen harten Arbeitsethos irgendwie und geht dann mit so einer gewissen Strenge rein?
Oh nee, wir sind gar nicht so eine Band, die so mit so einer Strenge ins Studio geht. Unser Produzent kommt aus Stuttgart, der bringt manchmal so einen so, oh, seid ihr jetzt schon aufgestanden? Der bringt sowas manchmal rein. Aber sonst, ich meine, dieses Zusammenarbeiten, wenn man sich schon so lange kennt, ich weiß nicht, hast du Geschwister?
Ja.
Man muss sich das einfach so vorstellen, wir sind Geschwister, die ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben. Ja, so kann man sich das vorstellen, einfach sich ganz, ganz lange kennen, ganz, ganz viel durchgemacht schon, ja, und immer noch irgendwie am Start sein, immer an der Beziehung weiterarbeiten, da mit einer Freiheit rangehen, die es wahrscheinlich selten gibt.
Habt ihr irgendwie so Rituale oder so, irgendwelche Sachen, die ihr immer macht im Studio, wo ihr sagt, das brauchen wir irgendwie, um uns, damit wir alle irgendwie auf einem Level uns gegroundet sind und dann können wir erst loslegen?
Wir haben ganz, ganz viele Rituale. Wir haben zum Beispiel, wir haben mal so eine Gruppentherapie gemacht, so eine Mediation. Das war sehr, sehr befreiend für uns, so zu merken, ey, wie funktioniert eigentlich gewaltfreie Kommunikation? Wie funktioniert es eigentlich, in so einer Gruppe zusammenzuarbeiten, wenn man sich schon so lange kennt und einem irgendwie das Positive in allen zu sehen und so die Fehler zu verzeihen und ja, irgendwie gut miteinander umzugehen. Daraus haben wir gelernt, irgendwie, ey, es ist super wichtig, einfach immer auf dem Schirm zu haben, wie geht's allen und versuchen nicht die eigenen Probleme auf andere zu projizieren. Das sind so Tools, die eigentlich in jedem Teamwork so eine Rolle spielen. Ja. Und wir haben tatsächlich ein sehr schönes Ritual vor Konzerten, dass wir uns zusammen in so einen Kreis stellen, wie so einen Fußballerkreis, kann man sich das vorstellen. Und dass wir da aber nicht rumschreien, sondern einfach mal, bevor danach so ein anderthalb Stunden lautes Set und eine jubelnde Menge uns entgegensteht, dass wir da einfach mal eine Minute lang ganz, ganz still sind und in uns gehen und uns sagen, ey, lass uns ein schönes Konzert spielen und lass uns das Konzert genießen.
Es ist ja wirklich so eine Art Beziehung, die man führt, wenn man eh so immer lange auf engstem Raum und viel miteinander arbeitet. Wie kam das denn dazu, dass ihr das gemacht habt? Ist das so aus dem Jux entstanden, diese Mediationsgeschichte? Oder habt ihr vielleicht auch mal gestritten und gesagt, ey, wir müssen jetzt irgendwas machen, bevor wir jetzt auseinanderbrechen?
Der Auslöser für die Mediation war schon so ein wirklich heftiger Streit, den wir so zusammen hatten. Und es hat sich aber im Laufe davon rausgestellt, so ey, wer von uns will eigentlich das so wirklich als Beruf machen? Es ist im Prinzip ja auch so ein Lebenscoaching gewesen. So, ich meine, es ist schon eine Entscheidung zu sagen, ey, ich mache jetzt Musik. Damit kommt ganz, ganz viel Unsicherheit und ganz, ganz viel du bist im ständigen Konflikt mit der Gesellschaft, weil du Arbeitszeiten hast, die halt so bis Mitternacht gehen. Und damit kommt ganz, ganz viel einher. Das muss ja jetzt nicht irgendwie im Detail auseinandernehmen. Aber ja, diese Mediation hat uns unglaublich geholfen.
Geil. Also dann auch in der Kommunikation untereinander und dann wahrscheinlich auch geht man dann vielleicht danach auch nochmal ganz anders befreit irgendwie ans Songschreiben ran. Und ihr habt das diese schwere Zeit durchgestanden, sage ich mal. Das ist doch super. Welche Musik hört ihr denn da so privat? Hat dann jeder so, also gehen eure Musikgeschmäcker dann schon auseinander oder könnt ihr euch dann irgendwas auf was einigen, was dann vielleicht im Bandbus läuft? Oder wie sieht es da bei euch privat in der Playlist aus?
Oh, ich kann schon mal vorwegnehmen, wir sind sehr, sehr fleißig. Im Bandbus hören wir nicht Musik, sondern wir arbeiten eigentlich. Okay. Sondern wir besprechen da Sachen, wir haben alle so einen Laptop offen. Und schneiden irgendwas oder machen noch eine Grafik, die noch raus muss. Und tatsächlich glaube ich, wir haben alle einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack. Das kann ich eigentlich schon mal sagen. Wir stehen alle auf gute Musik, aber wirklich sehr unterschiedliche Musik. Und es geht so von Post-Punk über Jazz, über klassische Musik. Ich selber höre ganz, ganz viel so Reggaeton und Hip-Hop aus Italien oder Pop aus Griechenland. Das ist so, das ist so mein way to go. Und natürlich, und ich höre tatsächlich auch so ein bisschen Hip-Hop aus Deutschland.
Was so aus Deutschland? Kann ja sein, dass du jetzt sagst Bushido.
Nee, tatsächlich Bushido überhaupt nicht. Ich finde relativ viel gut. Ich bin heimlicherweise ein großer Fan von Pashanim. Dann gibt es einen Rapper, der heißt Savvy, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist
Savvy, ja doch.
Savvy.
Ja, ja.
Der ist mega geil. Mhm. Was ich noch empfehlen kann, ist Dennis Dies Das. Das musst du dir mal anhören.
Ja, der macht auch so ein bisschen, der ist auch so ein bisschen mit der Techno-Szene. So
genau, ja.
Der hat immer so lustige TikToks das witzig, auch gemacht. Ja, stimmt.
Und ich will nochmal dazu sagen, weil sonst steinigen mich die anderen so, ich spreche nicht für den Musikgeschmack der anderen. Das ist so mein privates Ding.
Ilcivetto, alle hören gerne Hip-Hop, so. Jetzt Finger in die Wunde. Weil du es jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, wie bist du denn auf italienischen Hip-Hop gekommen? Einfach weil du, hast ja gesagt, du reist viel und weil du da dann warst und mal ein bisschen was gehört hast? Oder wie kommt man auf italienischen Hip-Hop?
Ey, man muss einfach sagen, ich lebe in Berlin in einer Bubble von Leuten, die überall herkommen. Und niemand empfiehlt mir deutsche Musik. So, ja. Da muss ich mir selber durch den Algorithmus klicken. Aber ganz viele Leute empfehlen mir arabische Musik, empfehlen mir italienische Musik oder griechische Musik.
Leon, jetzt ganz kurz mal eine Sache. Mir ist eine Sache aufgefallen, als ich immer so eure Insta-Posts und so durchgeklickt habe und Interviews von mir, von euch angeguckt habe. Du bist, also bei Interviews habe ich dich schon nur in Socken ohne Schuhe gesehen. Auf der Bühne habe ich dich schon in Socken ohne Schuhe gesehen. Ist das so ein Ding, was du machst, oder war das alles nur Zufall?
Nee, das ist auf gar keinen Fall Zufall. Ich ziehe gerne meine Schuhe aus. Und auf der Bühne spiele ich ohne Schuhe, weil man auf Socken sehr geil über diese, ich weiß nicht, wenn man das kennt noch so, Leute, von früher, so wie in der Turnhalle der Boden war, in der Schulturnhalle.
Das ist ein bisschen federt.
So. Ja, und so glatt, das ist ja. So glatt, und auf so Sportschuhen hat man da sehr gute Haftung, aber mit Socken kann man darauf so rumsliden. Und das ist super geil bei Auftritten, so, man ist ganz schnell von der einen Seite zur anderen, ja, und kann da so sich irgendwie sehr frei bewegen, und das, ja, war für mich ja mega geil. Früher war es tatsächlich sogar so, dass wir alle barfuß aufgetreten sind, okay, aber nach und nach haben alle so Fußtreter bekommen. Also damit stellt man so die Sounds von der Gitarre um, die Sounds vom Keyboard. Der Drummer muss unten die Bassdrum bedienen und links die Hi-Hat. Genau, alle haben da so kleine Treter, und da kann man barfuß nicht rauftreten.
Das tut dann vielleicht auch manchmal weh, ist auch unangenehm. Aber wie kam das so? Hattest du irgendwann mal deine Schuhe vergessen und hast gemerkt, ey, das ist ganz geil? Oder kam das aus diesem Ding raus, dass ihr alle barfuß aufgetreten seid? Und du hast es einfach dann, okay, vielleicht nicht ganz barfuß, aber mit Socken.
Nee, für mich war der Step up zu merken, so, ey, mit Socken.
Ist noch geiler.
Ist noch geiler.
Ah, ich check. Ja, guter Punkt irgendwie, dass man dann so ein kleines Slide noch hinlegen kann auf der Bühne.
An alle Musikerinnen da draußen, ich empfehle, auf Socken aufzutreten.
Das steppt euer Konzertgame auf jeden Fall ein Stück weit ab. Ja, cool. Dann ist das geklärt. Dann kann ich nachts wieder ruhig schlafen. Ist wirklich eine Sache, die mir aufgefallen ist. Da dachte ich, da muss ich unbedingt mal nachfragen. Sprechen wir noch mal kurz über eure Musik. Wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass ihr so sehr viele Themen bearbeitet, dass ihr sehr, es ist sehr wuselig zugeht bei euch im Studio, weil jeder irgendwie was reinbringt. Über welche Themen habt ihr vielleicht noch gar nicht so Songs gemacht? Und würdet ihr aber gerne mal? Gibt es da irgendwie Sachen, wo ihr euch noch nicht so richtig rantraut?
Ich muss sagen, es gibt nichts, woran wir uns nicht rantrauen. Es ist eine interessante Frage. Ich meine, was ich erstmal erzählen kann, für uns ist es super neu, dass wir auf diesem Album so sehr, sehr persönliche Songs haben. Es gibt einen Song, den habe ich über meinen Vater geschrieben. Es gibt einen Song über meine Jugend. Es gibt einen Song, den wir auch gerade schon gehört haben, Boys to Cry, zusammen mit Trille, über das Aufwachsen in einer männerdominierten Gesellschaft, das Aufwachsen mit Rollenbildern, die eigentlich alle Machos sind, und das Unbehagen da mit dieser Geschlechtsidentität. Und das ist für uns was ganz, ganz Neues, woran ich mich vorher nicht rangewagt habe. Aber da ist irgendwie bei Liebe auf Eis jetzt so einen Knoten geplatzt, und ich habe das Gefühl, es ist was ganz, ganz viele Leute super bewegt, diese sehr persönlichen Stories zu hören.
Ihr werdet ja auch immer so ein bisschen mit diesen Summer-Vibes assoziiert. Ihr habt ja auch immer Songs, die auch sehr, sehr locker klingen. Vielleicht im Text dann auch mal diepe Themen ansprechen, aber es klingt immer alles sehr so locker flockig so ein bisschen. Seid ihr denn alles so Sommertypen? Ist der Sommer eure Lieblingsjahreszeit oder magst du vielleicht auch den Winter mal ganz gerne? Wie sieht's da aus?
Also natürlich ist es so, dass ich alle Jahreszeiten auch mal ganz gerne habe, den Winter vielleicht am wenigsten, und sonst habe ich das Gefühl, so, ey, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum nicht alle Sommermenschen sind. Der Sommer ist die geilste Jahreszeit, und natürlich ist es so, dass wir uns als diese Sommerband mit so einem Augenzwinkern so ein bisschen bezeichnen. Es kam auch daher, Ina Müller hat, als wir bei Inas Nacht waren, gesagt, so, oh, hier ist die beste Sommerband, die beste Festivalband, und wir waren so, ja, okay, dankeschön. Aber ich habe auch schon mal andere Bands auf einem Festival gesehen. Genau, aber es kommt auch daher, dass wir wirklich, ein Ding von uns ist, dass wir wirklich auf vielen Festivals spielen. Das ist so, das war für mich irgendwie immer so normal, aber ich habe irgendwann gecheckt, so, ey, für andere Musikerinnen ist es gar nicht so ein Ding. Und für uns ist es wirklich so, im Sommer spielen wir auf Festivals. Wir fahren durchs Land, und wir fahren rum, sitzen im Auto und fahren auf diese Festivals. Und das ist unglaublich schön, weil da lernt man andere Bands kennen. Man ja, hat einfach so dieses Sommergefühl, worüber wir auch singen und so. Das ist, ja, das ist Ichibeto.
Du hast ja am Anfang auch gesagt, dass ihr auch schon mal auf einem Schiff gespielt habt. Wie ist es denn dazu gekommen?
Wozu du referst jetzt gerade, ist ein Konzert, was wir mal in Linz gegeben haben auf so einem Tanker,
okay.
So einem alten Öltanker, der da war. Und ja, es war ein ganz komisches Gefühl. Einerseits, weil ich das Gefühl, die ganze Zeit das Gefühl hatte, die Bühne kippt so ein bisschen nach rechts. So.
Okay.
Wir stehen da gerade so ein bisschen schräg und es hat so ein bisschen gewackelt, aber die ganze Zeit hat es so eine Schräglage und es war ein Festival, wo es ganz, ganz viel um so Wassersport ging und da, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber es gibt doch diesen Sport, wo so ein Typ auf so einem, ich glaube, es heißt Hoverboard oder so, da ist man auf so einem Board im Wasser und da geht so ein Schlauch runter und der saugt Wasser an und dieses Board dieses Wasser wieder nach unten und die Leute können damit fliegen.
Crazy, Alter.
Und wir haben unsere Show gespielt und nebendran hat aber der ehemalige Weltmeister von diesem Hoverboard so Kunststücke gemacht im Wasser.
Okay, wow.
Und wir waren so, oh wow, es ist schon echt beeindruckend, was du hier machst, aber du stiehlst uns gerade auch schon ein bisschen die Show.
War das dann so, wir müssen lauter spielen, er macht wieder Loopings oder so nach dem Motto?
Nee, irgendwann haben wir tatsächlich angefangen, uns so zu unterhalten. Ich habe dann so mit dem Mikrofon über zu ihm geredet und er hat so Zeichen dazu gemacht. Und irgendwann ist er tatsächlich so ganz nah an unsere Bühne rangeflogen, das muss man ja wirklich sagen, der schwebt so in der Luft und und dann haben wir so, hat uns einfach zugeguckt auf diesem Schiff und das war so das war auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderes Konzert.
Krass. Aber ihr habt es vielleicht geschafft, ihn so ein bisschen einzubinden dann einfach in die Show.
Ja, genau. Ja.
Guter Move. Was sind denn so Sachen, jetzt mal auf die Zukunft geguckt, wo würdet ihr oder würdest du gerne mal nochmal auftreten, nochmal spielen? Habt ihr euch da irgendwie nochmal, habt ihr da so Träume, was so richtig geil wäre nochmal? Vielleicht auf einem Kreuzfahrtschiff oder keine Ahnung.
Oh nee, auf einem Kreuzfahrtschiff, ich will auf gar keinen Fall spielen. Obwohl, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn wir irgendwie würde ich alles mal ausprobieren.
Ja,
ja, ich will natürlich, ich will mehrere Sachen. Ich will einmal so, ich hätte Lust in so einem Camp irgendwie in Portugal mal so rumzutouren und da so kleine Shows zu spielen am Strand. Dann hätte ich auch mal Lust so auf so eine richtig große Show, sowas wie in der Mercedes-Benz Arena oder so. Das wäre geil. Ja, und sonst, ich will mal auf einer Beerdigung spielen. Das wäre noch so ein Goal. An die, die das hören, vielleicht, wenn ihr Lust habt, uns für eine Beerdigung zu buchen. Wir wären dabei.
Warum auf einer Beerdigung?
Wir haben früher super viel auf Hochzeiten gespielt. Mhm. Und man auf Hochzeiten, also das machen wir jetzt nicht mehr, aber auf Hochzeiten ist man in so einer ganz witzigen Situation. Alle lieben einen, weil man ist irgendwie Band, auch selbst wenn irgendwie die Familien so zerstritten sind, ist man so, ey, wir sind eigentlich in so einer witzigen Situation. Wir sind irgendwie auf eine Art angestellt, aber irgendwie auch. Ja, man hat so eine vogelfreie Position auf so einer Hochzeit und eine Hochzeit ist immer irgendwie super emotional, was da passiert und man wird berührt davon, man kann irgendwie, ja, für diese super ausgelassenen Menschen spielen, das ist was Besonderes, aber Beerdigung wäre noch so ein Life-Goal von mir.
Okay, aber da muss ich nochmal irgendwie reingehen, also wie stellst du dir das dann vor, wie es dann ist, auf einer Beerdigung zu spielen?
Ich meine, in Deutschland sind ja Beerdigungen schon eher so wirklich so eine richtig traurige Angelegenheit und alle sind so super ruhig und es gibt irgendwie so diese voll geregelt, wer wo laufen muss und so. Aber woanders in der Welt sind Beerdigungen auch einfach große Partys.
Ja.
Und man feiert bei einer Beerdigung, dass die Person ein krasses Leben gehabt hat und nicht, dass es jetzt vorbei ist. Und ja, mit diesem Vibe würde ich gerne mal auf einer Beerdigung spielen.
Was machst denn du so, also wir haben jetzt schon erfahren, dass du auch gerne reist und so, was machst du denn, wenn du jetzt nicht gerade unterwegs bist im ICE, irgendwie Bandkram steht an, was machst du in deiner Freizeit, beziehungsweise seid ihr auch in der Freizeit dann, dass ihr Aktivitäten macht oder begrüßt man dann vielleicht auch mal die Momente, dass man sagt, boah, wir müssen jetzt nicht mal irgendwie zusammen abhängen, sondern jeder hat mal so ein bisschen seinen Freiraum.
Wir sind alle in der Band auch miteinander befreundet und natürlich ist es aber auch so, ich habe auch andere Freunde, die ich dadurch, dass wir uns mit der Band so oft und unterwegs sind und uns so viel sehen, die ich sonst auch noch sehen will. Und sonst, ja, was soll ich dazu sagen? Wie verbringe ich meine Tage? Ich mache Spaziergänge, ich gehe in Bars, ich schreibe Songs auf meinem Balkon. Das ist so mein ganz normales Leben.
Ist auf jeden Fall, da ist von jedem auf jeden Fall was dabei. Es klingt sehr angenehm. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Leider muss ich dir sagen, ich hätte gerne noch länger mit dir gequatscht, aber alles hat auch irgendwann mal ein Ende. Leon, sehr schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Danke für deine Insights in euer Wirken und eure Arbeit. Und ich hoffe, ihr macht weiter.
Ja, machen wir auf jeden Fall.
Perfekt.
Schön, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Wenn man euch irgendwie auf Social Media irgendwie verfolgen möchte, wo kann man euch da rein folgen?
Man sucht einfach Il Civetto und man findet uns überall.
Da tauchen die Kanäle auf. Super. Dann vielen Dank. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Das war der Leon von Il Civetto und ich konnte jetzt nicht alle aus der Band kennenlernen, aber was ich jetzt so aus dem Gespräch mit Leon rausgehört habe, die Jungs, die sind einfach ein wilder, sympathischer Haufen und ganz ehrlich, ich würde ja wirklich gerne mal mit denen im Studio abhängen, mal so einen Tag lang und da mal ein bisschen Mäuschen spielen. Ich glaube, das wäre locker witzig. Du kannst dich jetzt weiter zurücklehnen und dir vielleicht noch ein paar andere Talks auf die Ohren knallen. Alligator war zum Beispiel letztens in der Energy Sachsen Music Lounge zusammen mit Jenny at Work, Anna Gray hat mit Anne gequatscht und Max hatte auch schon die Eastbeat Brothers zu Gast und die Energy Sachsen Music Lounge, die findest du auf energy.de/sachsen oder einfach überall da, wo es richtig gute Podcasts gibt.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music Only.